gerne noch mehr Informationen haben möchte, können wir euch auch gerne per E-Mail oder per Post unseren Newsletter zukommen lassen, so dass ihr auch persönlich informiert seid und so auch eben dann für uns beten könnt, beziehungsweise auch den Dienst auf diese oder auch auf andere Weise unterstützen könnt. Wenn jemand gerne auch noch eine Spardose mitnehmen möchte, die haben wir gestern noch ausgegraben, heimlich, dann kann man das einfach auch mitnehmen und dann eben über die Zeit, weil manches Mal dauert das auch ein bisschen länger, dann so die ein oder andere Münze dort reinmachen, um dann eben, wenn sie voll ist, auch das dann zur Missionsarbeit dazukommen zu lassen. Gott ist gut. Amen. Ja, wir freuen uns wirklich, haben auch herzliche Grüße mitgebracht an euch, ihr Lieben, an Stefan und seine Frau, eure Pastoren und auch an alle, die hier so fleißig mitarbeiten aus der Lissabonner Gemeinde, mit der wir so hauptsächlich in der Stadt selber involviert sind, dann aber auch von unserem Missionsteam und von den vielen Pastoren und Leitern, mit denen wir zusammenarbeiten, die lassen euch auch herzlich grüßen und nicht nur das, sondern sind auch dankbar für das, was Deutschland für Portugal tut, beziehungsweise die Menschen, die uns unterstützen, für ihr Land tut, damit eben auch dort und auch darüber hinaus Reich Gottes gebaut werden kann. Wir haben das ja so ein bisschen auch euch gezeigt. Wir sind in drei Bereichen unterwegs. Wir wollen evangelisieren und Gemeinden gründen. Wir wollen in der Stadt selber wirken und auch mobilisieren. Und unser Dienst beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Stadt Lissabon an sich, sondern wir arbeiten eben auch weiter in dem Gebiet im Alentejo, um Reich Gottes zu bauen, sind aber auch viel unterwegs, haben Missionare, die wir auf den Azoren und auch auf Madeira betreuen, haben andere Missionare, die von Lissabon ausgesandt wurden, die wir mitbetreuen, die in Guinea-Bissau, in Afrika, in Mosambik selber und auch in Kap Verde tätig sind und eine Missionarin, die in Ecuador im den Bergen Gemeinde baut und sind so eben nicht nur in Portugal, sondern auch darüber hinaus tätig und dürfen so als Multiplikatoren im Reich Gottes tätig sein. Und letztendlich geht es auch von euch aus, weil ihr ja auch mit uns gemeinsam Reich Gottes baut. Ja, ich möchte ein Wort aus Jesaja 62 mit uns teilen und als wir vorhin so das letzte Lied gesungen haben, habe ich so zu Katharina gesagt, Mensch, das passt eigentlich sehr gut zu meiner Predigt. Denn Gott möchte ja, dass wir unser Herz auch nicht nur für ihn öffnen, sondern auch uns ganz bewusst im Inneren von ihm berühren lassen. Und sicherlich ist immer noch das ein oder andere da, was uns manchmal auch so ein bisschen davon abhält, Gottes Herzschlag zu spüren. Und bevor ich den einen oder anderen Gedanken mit uns teile, möchte ich einfach mal ein paar Verse lesen und dann so auch dieses 62. Kapitel mit uns betrachten. Es geht eigentlich nicht nur um das Kapitel an sich, sondern es geht hier um das, was Gott uns mitteilen möchte. Denn ich glaube, dass Gott mit jedem von uns einen Plan hat, dass Gott sich uns mitteilen möchte und auch heute Morgen schon gesprochen hat. Vielleicht auch den einen oder anderen herausgefordert hat, vom Rand weg in das Tiefere hineinzugehen, um etwas im Glauben zu wagen. Hier heißt es im ersten Vers, und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, vielleicht nicht gleich dieselbe Übersetzung, aber es klingt so ähnlich. Wenn ich dich, Jerusalem, sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen, ich muss so lange zu Gott rufen, bis es dir hilft, bis neues Glück für dich aufstrahlt, wie die Morgensonne oder wie Fackelschein in der Nacht. Alle Völker werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet. Alle Könige werden deine Pracht sehen. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger als Verstoßene angesehen werden oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Weder bei Tag noch bei Nacht sollt ihr euren Ruf verstummen lassen. Ihr Wächter seid dazu bestimmt, den Herrn an Jerusalem zu erinnern. Ihr dürft euch keine Ruhe gönnen und ihr dürft Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und so herrlich gemacht hat, dass alle Welt es rühmt. Der Herr hat geschworen und er hat die Macht, es auszuführen. Euer Korn soll nicht mehr Feinde essen und euren Wein nicht mehr Fremde trinken, die nicht dafür gearbeitet haben. Wer die Ernte einbringt, soll auch das Brot essen, und wer die Trauben liest, der soll auch den Wein trinken. Ihr werdet davon im Vorhof meines Tempels essen und trinken und mich dabei preisen. Ihr Bewohner Jerusalems, zieht hinaus durch die Tore eurer Stadt, bahnt einen Weg für das heimkehrende Volk, baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, richtet ein Zeichen auf, dass die Völker es sehen. Auf der ganzen Erde lässt der Herr ausrufen, sagt der Zionstadt, deine Hilfe ist nahe. Der Herr kommt und er bringt das Volk mit, das er befreit hat. Es wird Gottes heiliges Volk genannt werden, das Volk, das der Herr gerettet hat. Du selbst aber heißt dann die Stadt, die Gott liebt, die Stadt, die er wieder angenommen hat. Amen. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, an dem wir schon deine Gegenwart gespürt haben und so viel von dir gehört haben und so viel Gutes schon aufnehmen durften. Ich danke dir auch für dieses Wort, das du in unsere Mitte hineingelegt hast, das du auf mein Herz gelegt hast, aber das letztendlich von deinem Herzen kommt. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wie du die Dinge siehst, Herr, was du vorhast und auch in Zukunft tun willst. Ich danke dir für deinen guten Geist, der hier ist, Herr, und der uns auch zu guten Zuhörern, aber auch nicht nur zu Zuhörern, sondern auch zu Tätern deines Wortes machen will. Herr, so danke ich dir für alles und segne uns jetzt in Jesu Namen. Amen. Ja, manchmal fragt man sich, wieso die Dinge alle so sind, wie sie sind. Was so alles um uns herum passiert, die Schwierigkeiten, der Krieg. Kaum war die Pandemie vorbei, hat uns schon wieder etwas anderes Sorgen bereitet. Und so ist es eben im Leben. Eine Sache jagt die andere. Aber letztendlich muss man doch wissen, und wenn man gläubig ist, dass Gott alles in seiner Hand hat. Amen. Gott ist souverän. Und auch hier in diesem Kapitel erinnert er eigentlich nicht nur sein Volk, sondern auch sich selbst daran, was er letztendlich tun wird. Und wenn wir sagen, Gott hat einen Plan und Gott hat alles in seiner Hand, dann ist es vielleicht es einfach zu sagen, aber letztendlich möchte Gott doch immer wieder auch, dass wir seinen Herzschlag spüren und danach leben und danach handeln, was er eigentlich tun will. Jesaja, der Mann Gottes, der Prophet Gottes, hatte hier sehr viele Eindrücke von Gott bekommen. Und diese Eindrücke, die er bekommen hat, die gehen eigentlich über die Umstände hinaus. Denn ob nun Jesaja oder Daniel oder auch andere Propheten, andere Männer Gottes im Alten Testament, sie haben immer wieder vorausgesagt, dass das Volk Israel eines Tages wieder in die heilige Stadt zurückkommen wird. Das Gericht Gottes kam aufgrund des Abfalls über sie, aber letztendlich standen Gottes Verheißungen über allem. Und Gott musste sein Volk strafen, aber am Ende wollte er sein Volk auch wieder in die Stadt des Friedens, in die Stadt Jerusalem zurückführen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal gibt es so viele Dinge um uns herum, so viele Umstände, die uns belasten oder bewegen oder beeinflussen, dass wir manchmal gar nicht weiter wissen. Und das Volk Israel wusste auch oft nicht weiter, aber letztendlich hatte Gott ja einen Plan. Und vielleicht passiert auch so viel in deinem Leben, dass du selbst nicht weiter weißt. Aber Gott hat einen Plan, auch mit dir und deinem Leben. und kennt auch dich und deine Umstände und weiß, wie es dir geht. Und möchte uns heute Morgen einfach wieder neuen Mut zurufen. Denn wenn wir das so ein bisschen betrachten, wie er hier im ersten Vers zum Beispiel Jerusalem etwas Gutes zuruft, wenn er hier sagt, wenn ich dich sehe, Jerusalem, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen, ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft, bis neues Glück für dich aufstrahlt wie die Morgensonne oder wie ein Fackelschein in der Nacht. Manchmal fragt man sich, wenn man so in einem Tunnel drin ist, wann ist denn die Dunkelheit endlich zu Ende? Oder man sagt, ja, ist jetzt endlich Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, dass selbst wenn wir in einem dunklen Tunnel oder in einem Tal drin sind, weiß Gott doch, was am besten für uns ist. Und im Grunde genommen ist dieser erste Vers, den wir hier über Jerusalem lesen, über die Umstände, über das alles, was passiert ist, eine Zusammenfassung dessen, was im ganzen Kapitel so beschrieben wird und vielleicht sogar eine Zusammenfassung des gesamten Buchs Jesaja. Denn auch wenn das Volk, was so am Anfang im Jesaja-Buch steht, unter dem Abfall und auch der Abgötterei sozusagen leiden musste oder unter den Konsequenzen leiden musste, sieht Gott doch sein Volk immer noch als das auserwählte Volk. Sieht seine Stadt, die Stadt Jerusalem, immer noch als die auserwählte Stadt. Und obwohl sie aufgrund des selbstverschuldeten Abfalls leiden mussten, sieht Gott sie dennoch mit seinen Augen oder mit den Augen eines liebenden Gottes, der immer noch für sein Volk sozusagen einsteht. Israel bleibt oder ist und bleibt das auserwählte Volk. Und Gott ist auch immer noch derselbe. Und obwohl wir vielleicht auch, was so die Umstände angeht, auch von Ungerechtigkeit und vielen Dingen lesen, die nicht so gut waren, möchte Gott doch, dass sein Volk wieder das tut oder das wird, was es einmal war. Und wenn wir Menschen begegnen, die unter der Sünde leiden, die Gott nicht kennen, dann wissen wir, dass letztendlich dieses Leben, das sie leben, nicht das Leben war für das, wozu Gott sie bestimmt hat. Und im zweiten Vers heißt es zum Beispiel dann, nachdem Gott sich dann sozusagen auch an seine Stadt erinnert hat, alle Völker werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet. Ich finde das so fantastisch, dass Gott sozusagen derjenige ist, der das Blatt wendet, der sich für sein Volk einsetzt und trotz der Ungerechtigkeit, trotz des Abfalls und der selbstverschuldeten Misere hat Gott doch einen Plan. Nicht nur, dass Gott alles zum Guten wendet, sondern dass auch andere das anerkennen müssen. Und es heißt nicht nur, dass Gott alles zum Guten wendet, sondern dass er auch seinem Volk einen neuen Namen geben wird, mit dem sie dich von da an nennen. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, als der Prinz von Wales, der neue König von England, gekrönt wurde. Gestern haben wir uns noch mit meiner Mutter darüber unterhalten. Sie hat gesagt, nee, da hatte ich eigentlich keine Zeit mehr, noch keine Lust mehr, das am Fernseher zu verfolgen. Aber es gab ja viele, die sogar hingereist sind, um einfach nur dabei zu sein und in der Straße einmal dem neuen König zuzuwinken. Und ich habe mir dann so gedacht, dieser Moment, wo ihm dann sozusagen die Krone aufs Haupt gesetzt wurde und das Zepter in die Hand gegeben wurde, das war der entscheidende Moment, wo er dann zum König gekrönt wurde, aber damit im Grunde genommen ihm diese Autorität übergeben wurde, jetzt der oberste Herrscher, der oberste Regent von Großbritannien zu sein. Er ist ja nicht nur der König von England, sondern ist der König von Kanada, ist der König in Australien und von vielen anderen Ländern, die zu diesem Commonwealth dazugehören. Und wisst ihr, mit einer Krone hat es ja etwas ganz Besonderes auf sich, denn eine Krone übergeben oder auch aufgesetzt zu bekommen, bedeutet ja auch Autorität zu haben. Und das Wort sagt hier, du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Es heißt ja auch in der Bibel, dass es schlimm ist, wenn man unter der Strafe Gottes leiden muss. Aber hier möchte Gott eigentlich was anderes ausdrücken, dass seine Hand sich ausstreckt, um sich darum zu kümmern, dass sein Volk wieder zu dem wird, was es einmal war. Trotz der Ungerechtigkeit, trotz des Abfalls sieht Gott sein Volk mit anderen Augen und möchte auch seine Leute wieder an seine Versprechen erinnern. Er sagt dir ganz einfach, du wirst nicht länger die Verstoßene oder die Abgelehnte genannt werden oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet sich dir in seiner Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir finden. Ich weiß nicht, ob wir das so verinnerlichen können, wie Gott uns sieht. Aber Gott freut sich über uns. Egal, wie es dir geht, egal, in welchen Umständen du steckst, egal, was dir gerade widerfahren ist, aber Gott freut sich grundsätzlich über uns. Er freut sich nicht immer über das, was wir machen. Er freut sich vielleicht auch nicht immer so, wie es uns geht. Aber grundsätzlich hat er doch Gefallen an uns. Und er möchte einfach, dass wir uns sozusagen so sehen, wie er uns geschaffen hat. Er möchte nicht, dass wir nur auf die Umstände schauen. Er möchte nicht nur, dass wir einfach immer nur zurückblicken oder nur das sehen, was vielleicht zu schwierig ist, sondern möchte, dass wir sozusagen auf sein Herz schauen und uns auch ein bisschen mitnehmen lassen, so wie er uns sieht. Katharina hat vorhin von dem neuen Auto gesprochen, das wir brauchen. Ich möchte das jetzt nicht nur einfach nochmal unterstreichen, sondern letzten Sonntag waren wir in Moosburg in der Gemeinde an der Isar, ungefähr 8 Stunden von hier weg mit dem Auto. Und unser Auto hat uns gut wieder hin und auch zurückgebracht. Nur dann hat eine Schwester im Gottesdienst gebetet, so auch prophetisch: Herr, du weißt schon, wo oder wer das Auto hat, das ihnen dann zur Verfügung gestellt wird. Und ich fand das so stark, dass jemand, nicht jetzt wir, aber jemand anders, das einfach so prophetisch in diese Situation hineingesprochen hat. Die Umstände sind eben so, wie sie sind, und ich bin dankbar für das, was wir haben. Auch für das Fahrzeug, das uns von Portugal bis hierher gebracht hat und wo ich noch glaube, dass wir auch noch wieder zurückkommen werden. Aber irgendwann geht's nicht mehr. Und manchmal stehen wir auch vor Situationen, wo wir denken, ja, das geht doch nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Aber letztendlich hat doch Gott alles in seiner Hand. Als wir vor über 25 Jahren, ja vor über 26 Jahren nach Portugal gegangen sind, wussten wir natürlich nicht, wie es werden wird. Aber gerade so dieses Wort, dass wir unser Brot aufs Wasser werfen sollen und es eines Tages wieder zurückkommt, hat uns immer wieder begleitet. Dieses Wort, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles gegeben werden. Und als Jesus dann zu seinen Jüngern gesagt hat in Matthäus 28, gehet hin, predigt das Evangelium, mache zu Jüngern und lehret sie, alles zu halten, was ich euch mitgeteilt habe. Wenn wir das so sehen, dann kann dieser Auftrag zur Last werden, dann kann das Leben selbst zur Last werden, dann kann so vieles auch einen Druck auf uns ausüben, weil wir vielleicht das oder dies tun müssen. Aber Jesus hat ja vorher gesagt, mir ist gegeben alle Macht oder alle Gewalt im Himmel wie auch auf Erden. Und eine Zeit lang habe ich immer so auch damit gelebt, ja, Gott hat uns ja einen Auftrag gegeben, Wir müssen diesen Missionsauftrag erfüllen und sollen hingehen, um Frucht zu bringen. Ist auch alles schön und gut. Aber irgendwann habe ich mal ein bisschen mehr noch auch über diesen Vers nachgedacht. Und eigentlich ist es mehr als nur ein Auftrag, es ist ein Mandat, das Gott uns übertragen hat. Und mit diesem Mandat hat er uns seine Autorität und seine Vollmacht übertragen, um das zu tun, was er selbst getan hat, um in seinem Namen zu gehen und sein Reich zu bauen. Und deshalb darfst du auch wissen, dass du nicht alleine bist, dass Gott sich an dir freut und dass Gott vielleicht nicht immer glücklich ist über das, was um uns herum passiert, über das, was wir vielleicht manchmal auch selbst verursachen oder wo wir auch selbst an uns arbeiten müssen, aber dass Gott grundsätzlich etwas Gutes mit uns vorhat. Denn im Vers 6 und 7 ruft er uns zur Wachsamkeit auf. Und ich denke, bei all dem Getue ist es wichtig, dass wir auch mal immer wieder mal in uns kehren oder in uns gehen. So wie es hier heißt, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Weder bei Tag noch bei Nacht sollt ihr euren Ruf verstummen lassen. Ihr Wächter seid dazu bestimmt, den Herrn an Jerusalem zu erinnern. Ihr dürft euch keine Ruhe gönnen und ihr dürft Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und sie so herrlich gemacht hat, dass alle Welt es rühmt. Auch hier sieht Gott seine Stadt mit seinen Augen. Eigentlich sieht Gott schon das, was einmal sein wird, bevor es überhaupt geschehen ist. Und ich möchte dir heute Morgen auch Mut machen, einfach daran zu glauben, dass Gott etwas vorhat. Gott ruft uns zur Wachsamkeit, ruft sein Volk zur Wachsamkeit auf, verbindet diese Wachsamkeit oder dieses Gebet oder diese Fürbitte oder diesen Einsatz aber mit der Verheißung, dass er selbst sozusagen sich dafür verbürgt, dass das, was er versprochen hat, auch eintreffen wird. Und deshalb dürfen wir im Glauben gehen, dürfen wir im Glauben Schritte wagen. Deshalb dürfen wir auch Gott immer wieder an seine Versprechung oder an seine Verheißung erinnern, dürfen uns das gegenseitig zurufen, damit wir eben nicht entmutigt oder frustriert oder traurig oder enttäuscht durchs Leben gehen. Denn das Leben an sich ist schwer genug. Aber Gott möchte eben seinen Plan mit uns umsetzen. Denn Gott hat nicht nur einen Plan, sondern Gott hat auch die Mittel und die Wege, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Im 8. und im 9. Vers heißt es hier, der Herr hat geschworen und er hat die Macht, es auszuführen. Amen. Der Herr hat geschworen. Oder Gott hat es versprochen, Gott hat sich dafür verbürgt, mit einem Eid dafür verbürgt, dass sein Volk diese Freiheit, dieses Leben, dieses in Gott ruhen einfach genießen darf. Und nicht nur das, sondern auch die Früchte ihrer harten Arbeit. Euer Korn soll nicht mehr Feinde essen und euren Wein nicht mehr Fremde trinken, die nicht dafür gearbeitet haben. Wer die Ernte einbringt, soll auch das Brot essen und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Ihr werdet davon im Vorhof meines Tempels essen und trinken und mich dabei preisen. Ja, Gott ist wirklich gut. Ich erinnere mich gerade so an so viele Momente, wenn wir zu Hause mit der Familie um den Tisch herum sitzen und gemeinsam essen und trinken. Das ist so ein bisschen natürlich südländische Kultur. Vieles wird auch am Tisch besprochen, wird erörtert, wird diskutiert. Und beim Essen geschehen so ganz viele tolle Sachen. Ne? Was ich damit hier nur sagen möchte, ist, Gott selbst verbürgt sich mit einem Eid dafür, dass sein Volk und dass auch wir letztendlich das genießen können, wofür wir gearbeitet haben. Die Früchte unserer Arbeit genießen können, um Gott dafür zu danken. Wie ihr in dem Video gesehen habt, sind wir in verschiedenen Bereichen tätig und die Reisen auf die Azoren sind für uns immer ganz was Besonderes. Letztes Jahr waren wir im Mai dort, haben dann auch unseren Hochzeitstag dort gefeiert. Dieses Jahr war es schon hier. Aber was sich dort über kurz oder lang abzusehen war, dass einige Veränderungen anstanden. Und die Familie, das Missionars-Ehepaar, die dort arbeiten, die sind sozusagen für drei Inseln zuständig. Man nennt das so das Azoren-Dreieck, die Insel Faial, die Insel Pico und auch die Insel St. Georg. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, wo der höchste Berg Portugals liegt, dann muss ich euch leider enttäuschen, er liegt nicht auf dem Festland, sondern er liegt auf der Insel Pico und ist mit 2300 Metern der höchste Berg Portugals. Oben auf dem Berg, das war ein ehemaliger Vulkan war, sieht man teilweise sogar im Sommer noch Schnee. Und wenn man dann die Inseln anfliegt und die Wolken sehr tief stehen, dann sieht man nur so diese Kappe. Und wenn man dann so durch die Wolken durchfliegt, dann sieht man die ganze Insel mit all dem, was so drumherum ist. Pico ist ungefähr 50 Kilometer lang, hat drei verschiedene Landkreise und auf der Insel leben so 30.000 bis 35.000 Leute. Das sind so die Gebiete, in denen wir arbeiten, wo wir Missionare haben und wo wir dann unterwegs sind. Und so vor gut 8 Monaten, und ich muss euch sagen, was uns so beschäftigt hat, waren im letzten Jahr immer so 8 Monate. 8 Monate brauchten wir einen neuen Pastor in Ponte de Sor. Und vor 8 Monaten wurde dann auf einer der Inseln, auf Pico, mit mal ganz plötzlich ein Standort geschlossen. Warum nicht? Weil die Gemeinde geschrumpft ist, sondern weil die Räume so schlecht waren, so degradiert waren durch Wassereinbrüche und so weiter, dass es nicht mehr möglich war, dort Gottesdienst abzuhalten, sich als Gemeinde zu treffen. Und der Missionar hat dann auch öfter mal mit mir telefoniert und hat mich immer wieder gefragt, ja, was sollen wir machen? Sollen wir das noch halten? Sollen wir noch mit dem Vermieter reden? Aber das zieht sich immer weiter hin und der macht nichts und der macht nichts und der macht nichts. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du weißt, Gott hat einen Plan. Und letztendlich ist es schade, da dann wegzugehen, aber es nützt ja nichts. Weil so wie das im Moment ist, unter den Umständen und bei all den Problemen, die da sind, da wird sowieso keiner kommen. Weil das eben geschlossen werden muss aufgrund der Geruchsentwicklung, der Feuchtigkeit und all diesen Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch erstmal eine Pause machen. Trefft euch bei dem einen oder anderen zu Hause. Versucht das so zu halten. Nimmt die Leute in den anderen Ort mit, wenn ihr sonntags Gottesdienst habt. Und dann beten wir und suchen einfach nach einer Lösung. Und wenn jemand auf den Azoren tätig ist, ist es ja nicht so wie hier, ne? Man hat dann mal so eben mal nebenan noch eine Stadt, wie hier von hier nach Braunschweig oder nach Hannover oder so, ist ja relativ nah. Und man hat dann noch einen Kollegen oder man hat eine Region oder man hat andere Pastoren, mit denen man sich mal treffen und auch austauschen kann und so weiter. Aber wer so 2.500 Kilometer mitten im Atlantik da tätig ist, der hat niemanden. Und er ist dann eben froh, dass er sich mit solchen Leuten wie uns oder auch mit anderen mal aussprechen und auch austauschen kann, um eben eine gewisse Orientierung und auch eine gewisse Linie dann zu finden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen den Raum erstmal zu, schließen diesen Standort vorübergehend und gucken mal, was Gott tut. Dann hat Gott eine Tür vorübergehend beim Bezirksamt geöffnet, die sich bereit erklärt haben, vorübergehend Räume zur Verfügung zu stellen. Dann haben die Geschwister gesagt, ja, aber was machen wir jetzt mit dem Geld? Welches Geld? Ja, aber wir haben noch jeden Monat die Miete bezahlt. Wie wäre das denn, wenn wir das nicht gleich noch an die Seite legen? Dann habe ich gesagt, oh, das ist eine gute Idee, weil ich glaube, Gott wird euch was geben. Und wenn das dann soweit ist, dann habt ihr schon mal ein bisschen Geld, um dann eventuell noch was einzurichten oder auszubauen oder umzubauen und so weiter. Das hat jetzt 8 Monate gedauert, um die Geschichte etwas kürzer zu machen, dass sich neue Räumlichkeiten gefunden haben. Und Gott ist wirklich gut. Und der Pastor Luis, der da sich dann auch sehr drum bemüht hat. Der hat halt weder Kosten noch Mühe gescheut, hat immer wieder auch mit Leuten gesprochen, die Geschwister haben mit Leuten gesprochen, bis dann letztendlich diese Möglichkeit sozusagen da war, wo man dann jemanden kennengelernt hat, der ein ehemaliges Ladengeschäft dann auflösen wollte beziehungsweise anderweitig vermieten wollte und das genau richtig war für die Gemeinde und preislich auch in dem Rahmen, den man sich leisten konnte. Wisst ihr, und gestern war die Einweihung. Eigentlich hätte ich da sein sollen, aber dadurch, dass wir jetzt im Heimaturlaub oder Heimataufenthalt sind, dürfen wir sozusagen unser Heimatland für die 3 Monate nicht verlassen. Beziehungsweise dürfen nicht in das Land einreisen, dort, wo wir missionarisch tätig sind. Dafür ist dann jemand anders hingeflogen, einer unserer Kollegen und Freunde aus Portugal, der auch mit die Missionsarbeit betreut. Und es ist so begeisternd zu sehen, wie Gott eben auch weiterhin sein Reich baut. Und auch obwohl eine ganze Zeit lang kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen war und man immer wieder auch weiter beten musste und die ein oder anderen schon entmutigt waren und der Louis auch immer wieder gesagt hat, ich muss mal gucken, wir werden mal sehen und das ist schon ziemlich schwer, auch für die Geschwister und es sind auch immer wieder Fremde gekommen, weil wir eben diesen neutralen Raum hatten. Aber jetzt dadurch, dass wir zwar jemanden zu Hause versammeln, haben manche Scheu und so weiter und so weiter. Und gestern war eben die Einweihung und so geht es immer weiter und Gott hat alles in seiner Hand. Denn er selbst hat sich sozusagen mit einem Eid verbürgt, sein Reich zu bauen, hat uns aber auch als Wächter eingesetzt, um eben auch an Gottes Herzschlag dran zu bleiben. Und wenn sich vielleicht eine Tür auf der einen Seite zumacht, wenn ein Weg vielleicht versperrt ist oder wenn es nicht mehr in diese Richtung geht, so hat Gott doch 2 oder 3 andere Türen, die sich vielleicht auftun werden. Oder Gott hat eine neue Lösung oder einen neuen Weg, um eben sein Reich zu bauen. Und darüber hinaus tut Gott auch Wunder. Wie zum Beispiel an einem Abend, als wir dort vor 3, 4 Monaten war ich auf den Azoren, um dann auch die Geschwister natürlich zu ermutigen und mal zu gucken, wie geht's weiter und so weiter und so weiter. Und dann waren wir an einem Freitagabend in einer kleinen Versammlung zusammen. Ungefähr so viele Leute, wie da rechts sitzen. So 2, 5, 7 Leute. Plus der Pastor, plus meine Wenigkeit. Und dann hatte eine liebe Frau im Gottesdienst gesagt, hier, ich habe einen Nachbarn, der ist schwer krank. Der ist so krank, dass der wahrscheinlich ins Krankenhaus eingeliefert werden muss und lass uns doch einfach mal für ihn beten. Seine Frau weiß schon nicht mehr weiter, die weiß nicht mehr, wie sie ihm helfen soll und letztendlich muss er wahrscheinlich, weil sein Kreislauf so destabilisiert ist und auch alles andere so ein bisschen konfus war, wirklich ins Krankenhaus, um dann echt nochmal untersucht zu werden, um dann eben auch wirklich gesund zu werden. Wie man das so macht als Gläubige, man betet, ne? Aber rechnen wir denn auch damit, dass Gott wirkt? Als wir vor 8 Monaten nicht wussten, wo wir irgendwann die Gemeinde unterbringen sollten, haben wir auch wirklich damit gerechnet, dass Gott uns eine Tür öffnet? Oder wenn du betest, rechnest du auch wirklich damit, dass Gott antwortet? Nach dem Gottesdienst erreichte der einen Frau aus der Gemeinde einen Anruf. Wir dachten schon, naja, was ist jetzt los, ne? Und dann, als sie das Telefon dann aufgelegt hatte, dann sagte sie, ihr könnt es nicht glauben. Also auf Portugiesisch man, it is unbelievable, sagt man auf Englisch, ne? Was sehe ich noch akredit? Ihr könnt es nicht glauben. Ja, was denn passiert? Ja, wisst ihr, der ist schon wieder zu Hause, der musste noch niemals Krankenhaus und seine Frau, die war so euphorisch, die hat zu mir gesagt, weißt du, der hat seit Tagen schon nicht mehr schlafen können und vor einer Stunde ungefähr hat er sich hingelegt und schläft wie ein Baby. Wisst ihr, der Mann ist noch nicht mal gläubig oder diese Frau ist noch nicht mal gläubig, aber wenn sich jemand an Gott wendet, dann dürfen wir oder kann er auch damit rechnen, dass Gott eingreift. Und so wie Gott sich hier eben an seine Versprechung gehalten hat und sein Volk an seine Versprechung erinnern wollte, möchte Gott aber auch, dass wir uns daran erfreuen, was er tut. Dass wir das, was wir säen, auch ernten, dass wir die Früchte unserer Arbeit genießen und dass wir den Herrn dafür preisen. Im 10. Vers heißt es ganz einfach, ihr Bewohner Jerusalems, zieht hinaus durch die Tore eurer Stadt, bahnt einen Weg für das heimkehrende Volk, bahnt eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, richtet ein Zeichen auf, dass die Völker es sehen. Auf der ganzen Erde lässt der Herr ausrufen, sagt der Zionstadt, deine Hilfe ist nah. Der Herr kommt und er bringt das Volk mit, das er befreit hat. Es wird Gottes heiliges Volk genannt werden, das Volk, das den Herrn, das der Herr gerettet hat. Du selbst aber heißt dann die Stadt, die Gott liebt, die Stadt, die er wieder angenommen hat. Ich finde es so fantastisch, dass auch wenn die Realität anders aussieht, Gott souverän ist und uns einfach einlädt, mitzuwirken. Gott uns auch einlädt, den ersten oder den nächsten Schritt zu wagen, uns einlädt, nicht den Kopf hängen zu lassen, aber auch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Und der erste Schritt war hier immer, Gott im Gebet oder in der Fürbitte zu suchen, um dann letztendlich auch zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Abwarten ist nötig, aber wenn die Zeit des Wartens vorbei ist oder die Zeit des Wachens und des Suchens, geht es darum, auch zu handeln. Denn so wie mal ein Philosoph gesagt hat, am Ende wird alles gut, aber wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Und so dürfen auch wir mit Zuversicht nach vorne schauen, dürfen weiterhin dranbleiben, um dann eines Tages gemeinsam feiern zu können. Und am liebsten würde ich euch alle mal einladen, mit uns zu feiern. Und wenn die Portugiesen feiern, dann geht die Post ab. Ihr habt so ein paar Bilder gesehen zum Schluss unseres Clips von der Missionskonferenz und da haben wir wirklich Gott gefeiert. Wir haben so eine geniale Zeit gehabt, aber auch so dann, die Zeit der Gemeinschaft und des Miteinanders sind so wunderbar. Wie gesagt, wir haben 8 Monate um Gemeinderäume gerungen. Wir haben darum gerungen, dass dieser kranke Mann wieder gesund wird. Wir haben 8 Monate lang eine Gemeinde im Gebiet, im Alentejo betreut. Und nach dieser Zeit hat Gott uns das richtige Missionars-Ehepaar gegeben, obwohl es eigentlich aussichtslos war und wir uns total verausgabt haben. Aber letztendlich hatte Gott doch alles in seiner Hand. Denn nichts wird mehr so sein, wie es war, wenn Gott handelt. Gott macht alles neu. Und wenn Gott sozusagen sich für sein Volk verbirgt, dann hat er auch Erwartungen an die Erwählung gestellt, aber auch Hoffnung und Frieden auf eine sichere Zukunft garantiert. Und die Frage ist vielleicht, worauf lassen wir uns heute Morgen ein? Sind wir bereit, diesen nächsten Schritt zu wagen? Sind wir bereit, ein bisschen tiefer in das Wasser hineinzugehen? Sind wir bereit, uns tragen zu lassen von diesem Gott, der sich selbst verbirgt, mit seinem Wort dazu steht, was er versprochen hat, dass wir seine Stimme oder seiner Stimme Gehör schenken, damit seine Versprechungen in Erfüllung gehen. Wir dürfen wissen, dass wir nicht alleine sind und dass letztendlich am Ende alles gut werden wird. Und so wie es auch bei uns immer mal wieder nicht so gut geht, aber wir wissen, dass Gott mit uns ist, so darfst auch du wissen, dass egal, ob es dir nun gut geht oder du durch Höhen und Tiefen hindurchgehen musst, Gott doch bei dir ist. Denn David hat ja ganz bewusst gesagt, dass er, auch wenn er durch ein Tal des Todes hindurch müsste, doch keine Angst hat, denn sein Herr und Gott ist bei ihm. Und ich möchte heute Morgen damit schließen, dass wir auch weiterhin Gott vertrauen dürfen, um gemeinsam sein Reich zu bauen. Und was mich so begeistert, ist gerade dieser Part des Mobilisierens. Als die Gruppe aus Königslutter bzw. aus Wolfsburg damals zu uns gestoßen ist, war das eigentlich das erste Mal, dass wir so ein Team aus Deutschland da hatten. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt schon gewesen sind, aber es hat nicht nur etwas in Portugal bewirkt, sondern auch in Deutschland unter denen, die da waren und etwas von Gottes Realität mitbekommen haben. Wir hatten letztes Jahr eine Gruppe aus Niedersachsen da, werden dieses Jahr wieder eine Gruppe aus Hamburg da haben. Und die Leiterin, die dieses Team für dieses Jahr zusammenstellt, die war schon mal vor 10 Jahren in Portugal. Und die hat uns gesagt, Carsten, wisst ihr, das, was mich damals so berührt hat, was mich so an diesem Einsatz begeistert hat, das möchte ich einfach, dass meine Kids, meine Jugendlichen das auch auf irgendeiner Weise erleben. Wie Gott mich damals begeistert und mitgenommen hat und mich das nicht mehr losgelassen hat, dass er mit uns unterwegs sein möchte. Und ich glaube, dass auch Gott mit uns weiterhin unterwegs sein möchte. Er kennt dich, deine Situation, dein Leben, deinen Alltag, deine Höhen und deine Tiefen, deine Herausforderungen, vor denen du stehst. Aber du darfst einfach wissen, dass du nicht alleine bist. Denn Gott ist souverän und hat einen Plan. Gott hat sich für sein Volk eingesetzt. Gott hat sich, obwohl die Israeliten im Abfall gelebt haben, für sie verbürgt und eines Tages wieder zurückgeholt. Natürlich mussten sie Buße tun, mussten in sich kehren, mussten auch wieder neu Gott als ihren Herrn anerkennen, vieles auch aus ihrem Leben sozusagen herausnehmen, damit Gott wieder den ersten Platz hat. Aber Gott hat sie dann nicht hängen lassen und Gott wird auch niemanden von uns hängen lassen, weil er unser Leben kennt. Und ich weiß, dass wir am Ende noch Gemeinschaft haben werden, dass auch noch eine Zeit des Gebets, des Miteinander oder füreinander Betens da sein wird. Und nutzt doch einfach die Gelegenheit und lass dich segnen. So wie wir das heute Morgen auch schon gehört haben, dass niemand hier aus diesem Raum so rausgehen muss, wie er hereingekommen ist, sondern neu auch mit Gottes Kraft erfüllt wieder in den Alltag zurückgehen darf, um eben auch da, wo Gott dich hingestellt hat, sein Reich zu bauen. Ich möchte aber jetzt noch einmal am Schluss einfach mit uns beten. Herr, ich danke dir für diesen guten Gottesdienst, Herr, für die Zeit, die wir miteinander verbringen. Und auch wenn es nur kurz ist, so wissen wir doch, dass du da bist, dass du uns kennst, dass du alles lenkst und auch unsere Herzen kennst. Ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt jedem Einzelnen in der Situation, in der er steckt, mit den Fragen oder auch mit den Zweifeln, Herr, dass du Antworten gibst und neuen Mut und neue Kraft schenkst. Wir danken dir dafür, dass du alles in der Hand hast, Herr, unsere Mission, die deine Mission ist, um dein Reich zu bauen, aber auch den Auftrag oder das Mandat jedes Einzelnen, um einfach seinen Mann oder seine Frau dort zu stehen, wo du ihn hingesetzt hast. Herr, ich segne uns und danke dir für diese liebe Gemeinde, für die lieben Geschwister, für das Miteinander, dass wir getragen sind, auch durch die Gebete, die Unterstützung und die Beiträge in Jesu Namen. Herr, so danke ich dir dafür, dass du wirkst und einfach so auch bei uns bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.